Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Diese Folge möchte ich etwas anders als üblich beginnen und Sie einladen, an einem Experiment teilzunehmen. Aber keine Sorge, Sie sind hier nicht das Versuchskaninchen. Sie sollen lediglich einem spannenden Versuch beiwohnen. Wir stehen im tierbiologischen Versuchslabor der Emory University in Atlanta und vor uns sitzt in einem Käfig ein kleiner Kapuzineraffe. Neben ihm befindet sich ein zweiter Käfig mit einem weiteren Affen. Beide haben sich auf einen Handel mit dem Wissenschaftler eingelassen, der in einem weißen Kittel vor ihnen auf einem Stuhl sitzt. Die Äffchen geben ihm abwechselnd jeweils einen Spielstein, von dem sie mehrere in einem Käfig haben. Dafür bekommen sie jedes Mal ein Stückchen Gurke. Das ist kein schlechter Deal, denn Gurke ist vergleichsweise bekömmlicher als so ein Spielstein. Beide Äffchen sind also hoch motiviert und tauschen ihre Ressourcen mehrfach mit dem Wissenschaftler. Plötzlich ändert dieser jedoch die Versuchsbedingungen. Einer der beiden Affen, nicht jedoch der andere, bekommt statt der Gurke für jeden Spielstein fortan eine süße Traube. Das ist definitiv das bessere Tauschgeschäft, denn die Tiere stehen brutal auf Trauben. Als der Gurkenaffe sieht, dass sein Weintraubennachbar deutlich besser wegkommt als er selbst, wird er neidisch und rüttelt vor Wut an den Stäben des Käfigs. Statt die Gurke in den Mund zu stecken, schmeißt er sie aus dem Käfig und dem Wissenschaftler auf seinen Kittel. Er ist nicht mehr bereit, den Deal zu akzeptieren, der ihm vorher noch passend erschien, weil er weiß, dass sein Kollege für den gleichen Einsatz jetzt eine viel größere Gegenleistung erhält als er. Dabei hat sich sein Business Case objektiv gar nicht verändert. Aber ein simpler Vergleich lässt ihn die Sache plötzlich viel schlechter bewerten. Liebe Hörerinnen und Hörer, soeben wurden Sie Zeuge eines berühmten Experiments des kürzlich verstorbenen niederländischen Primatologen Frans de Waal, der viele Jahre in den USA das Sozialverhalten von Makaken und Kapuzineraffen studierte. Dank seiner Arbeit wissen wir heute unglaublich viel über das Sozialverhalten dieser Tiere, das uns in vielerlei Hinsicht ähnlich ist. Im Prinzip hätten auch zwei Menschen in Käfigen nebeneinander sitzen können. Denn das, was die Äffchen tun, tun wir auch. Und zwar jeden Tag. Wir vergleichen uns. Manche vergleichen sich mit dem Nachbarn, wenn es um den Garten geht. Andere wiederum vergleichen sich mit Kollegen, wenn es um das Gehalt oder den Erfolg geht. Andere wiederum vergleichen sich auf der Autobahn, wenn es um Geschwindigkeit geht. Und manche vergleichen sich mit Social-Media-Nutzern, wenn es um Reaktion und Followerzahlen geht. Fast alles, was wir wissen, was wir können und was wir besitzen, vergleichen wir gerne mit anderen. Und fast immer stellen wir uns dabei insgeheim die Frage, ist das Gras auf der anderen Seite nicht vielleicht grüner? Kurzum, wir Menschen sind vergleichende Affen. Solche Vergleiche bleiben nicht folgenlos. In manchen Situationen mögen sie durchaus anspornen und motivieren, in vielen anderen Situationen machen sie jedoch unglücklich. Selbstabwertung und Minderwertigkeitskomplexe können die Folge sein, weil immer einer da ist, der besser ist als man selbst, zumindest gefühlt. Wie lernt man in einer gläsern gewordenen Welt, in der wir heute alles voneinander erfahren, ob wir wollen oder nicht, sich weniger mit anderen zu vergleichen und sich weniger verrückt zu machen? Wie können wir den Fokus wieder mehr auf den eigenen Weg legen, ohne ständig nach links und rechts zu schielen? In dieser Folge werden wir viel miteinander erleben. Wir werden lange im Supermarkt an der Kasse stehen, ein paar Olympiasportler auf ihrem Siegertreppchen beobachten, wir werden Zeuge eines Kampfes zwischen einer Spinne und einer Göttin, wir behandeln eine besondere Form der Entzündung und am Schluss erleben wir die rührende Geschichte eines Steinmetz. Seien Sie herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich beginne mit einem Eingeständnis. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen. Als Teenager habe ich immer gerne dunkle Jeans getragen, damit man die zahlreichen Flecken auf meiner Hose nicht sah. Irgendein Schmutz war immer drauf, beispielsweise Marmeladenflecken vom Frühstück oder Fahrradkettenöl, nachdem ich mittags mit dem Fahrrad von der Schule nach Hause gefahren war. Und dann nervte es mich, wenn meine Mutter mich praktisch jeden Tag ermahnte, doch etwas sauberer zu sein. Hygiene erschien mir damals kein erstrebenswertes Lebensziel und viel angemessener fand ich es deswegen, die Spuren einfach besser zu kaschieren. Und da passte eine dunkle Hose natürlich besser als eine helle. Der fehlende Kontrast machte die Frühstücksreste weniger störend, mitunter sogar fast unsichtbar. Und ich entging der mütterlichen Predigt. Tolle Sache. Die Strategien nutze ich übrigens heute noch teilweise. Damals habe ich ein fundamentales Grundprinzip der menschlichen Wahrnehmung kennengelernt. Das meiste bewerten wir im Vergleich. Dunkle Flecken auf hellen Hosen wirken wie eine riesige Sauerei. Auf dunklen Hosen stören sie weniger. Es sind aber die gleichen Flecken. Im Juli nehmen wir Tage mit 15 Grad Höchsttemperatur eher als kühl wahr. Die gleiche Tagestemperatur an einem Februartag empfinden wir dagegen als herrlich warm. Dabei ist es physikalisch exakt die gleiche Temperatur. Ein monatliches Gehalt von 3.000 Euro schätzen wir höher ein, wenn wir wissen, dass wir in unserem Umfeld zu den Besserverdienenden gehören. Es kommt uns aber wenig vor, wenn wir erfahren, dass alle im Freundeskreis mehr verdienen als wir. Dabei sind aus betriebswirtschaftlicher Sicht 3.000 Euro immer 3.000 Euro. Unsere Bewertungen entstammen also internen Vergleichsprozessen. Aber das ist nicht nur bei Farben und Gehältern der Fall, auch bei vielen unserer Emotionen verhält es sich so. Befragungen unter Olympioniken haben beispielsweise ergeben, dass der Gewinner einer Silbermedaille oft weniger zufrieden ist als der Gewinner einer Bronzemedaille. Das klingt erstaunlich, denn der zweite Platz ist ja objektiv besser als der dritte und Silber ist das edlere Metall als Bronze. Aber dennoch ist es so. Der Grund dafür ist, dass sich der Blick mit einer Silbermedaille um den Hals fast immer nach oben richtet. Nach dem Motto, wie ärgerlich, ich habe das Gold knapp verpasst. Der Bronzegewinner schaut dagegen eher nach unten. Er hat es gefühlt gerade noch aufs Treppchen geschafft. Beinahe hätte es gar keine Medaille gegeben. Der Vergleich mit einer gedachten Alternative bestimmt unsere Gefühle also mitunter stärker als die Sache an sich. Auch in anderen Bereichen sind unsere Empfindungen relativ. Folgen Sie mir doch mal bitte kurz in den Supermarkt da hinten und schauen Sie sich dort ganz rechts die lange Schlange an der Kasse an. Was glauben Sie? Welche Menschen dort sind wahrscheinlich die unglücklichsten? Diejenigen, die am längsten warten müssen? Nein. Eine Studie zeigte, dass die Geduld der Kunden nicht so sehr von der Anzahl der Menschen abhing, die noch vor einem standen, sondern davon, wie viel noch hinter einem warteten. Dabei ist es ja eigentlich nicht relevant. Es war aber so. Standen noch viele weitere Kunden im Rücken, war man mit dem Warten zufriedener, weil man sich sagen konnte, hey, ich bin ja gar nicht der Letzte, es gibt viel größere Loser als mich. In diesem Moment stieg die Geduld, noch etwas länger auszuharren. Stand aber die gleiche Anzahl Personen vor der Kasse, aber man selbst bildete das Schlusslicht der Schlange, wurden die meisten ungeduldig und reagierten genervt. Dabei war die Zeit, bis man drankam, in beiden Fällen genau gleich. Friedrich Nietzsche soll einmal gesagt haben, es gibt keine Wahrheiten, nur Interpretationen. Recht hat er. Friedrich scheint oft im Supermarkt an der Kasse gestanden zu haben. Vielleicht erinnern Sie sich daran, wenn Sie das nächste Mal in einer Schlange stehen, ganz hinten und ungeduldig werden. Laden Sie am besten ein paar Leute ein, die sich hinter Sie zu stellen. Das verkürzt zwar nicht Ihre Wartezeit, aber wie Sie jetzt wissen, es beruhigt Ihr Gemüt. Fassen wir zusammen. Unsere Wahrnehmung ist nicht absolut, sondern relativ. Und zwar in allen Bereichen des Lebens. Ohne interne Vergleiche kommen wir kaum zu einem Urteil über uns und die Welt. Vergleiche sind daher zunächst einmal ein ganz normaler menschlicher Trieb. Auch im Sport sind sie zentraler und unverzichtbarer Wesenskern der Wettkämpfe zwischen den Athleten. Und in der Wirtschaft führen Vergleiche dazu, dass Ingenieure und Geschäftsleute wissen, wo sie mit ihren Waren, Produkten und Dienstleistungen stehen und auch wissen, was sie vielleicht noch verbessern könnten. Konkurrenz belebt schließlich das Geschäft. Selbst im sozialen Miteinander nutzen wir Vergleiche, weil wir im Angesicht eines anderen Menschen Rückschlüsse über uns selbst ziehen. Der Mensch wird am Du zum Ich, heißt es in der Dialogphilosophie. Das ermöglicht, voneinander lernen zu können. Aus diesem Grund vergleichen sich beispielsweise auch Kinder schon enorm früh miteinander. Sie beobachten sich gegenseitig und ahmen sich nach. Und sie prüfen vorsichtig, wo sie in der sozialen Rangordnung stehen. Bitte verzeihen Sie, wenn ich es so direkt anspreche, aber im Leben eines jeden jungen Burschen kommt die Zeit, in der man während dem gemeinsamen Gruppenduschen nach dem Schulsport mit Geodreiecken das eigene Geschlechtsteil vermisst und miteinander vergleicht. Natürlich nicht, ohne dabei ein paar Zentimeter nach oben zu adjustieren. Erfreulicherweise hängt das spätere Lebensschicksal nur selten von den Messergebnissen ab. Ob wir uns nun beim Vergleichen wohlfühlen und darunter leiden, hängt viel davon ab, in welcher Richtung wir uns vergleichen. Der Sozialpsychologe Leo Festinger stellte bereits 1954 in seiner berühmten Theorie sozialer Vergleichsprozesse fest, dass der Mensch im Allgemeinen zu Abwärts-, aber auch zu Aufwärtsvergleichen neigt. Beides hat Vor- und Nachteile. Bei Orientierung nach unten steigt unser Selbstwertgefühl. Allerdings kann es passieren, dass wir ein unsympathisches Überlegenheitsgefühl entwickeln. Bei Orientierung nach oben richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das, was wir nicht haben. Das kann einerseits durchaus kurzfristig motivieren, langfristig aber zu Gefühlen von Minderwertigkeit führen. Im Gehirn kann man die unterschiedlichen Gefühle, die beim Vergleichen resultierten, neuronal mittlerweile voneinander unterscheiden. Wenn wir bei einem Vergleich gut wegkommen, wird das sogenannte ventrale Striatum als Teil unseres Belohnungssystems aktiv. Wenn wir uns umgekehrt schlecht fühlen, wird die Insula und der hinteren Teil des sogenannten Zingulums aktiv, also Strukturen, die unter anderem mit Körperempfindungen oder hier Körpermissempfindungen assoziiert sind. Neid, Frust und Selbstzweifel können regelrecht wehtun. Obwohl nun der Vergleich in zwei theoretisch denkbare Richtungen möglich wäre, überwiegt dabei eine ganz deutlich, und zwar die nach oben. Eine australische Meta-Analyse, die 130 weltweite Studien zu sozialen Vergleichen aus über 60 Jahren Forschung auswertete, ergab, dass sich Menschen gerade heutzutage fast immer nach oben und nur selten nach unten vergleichen. Das liegt daran, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben, in der wir schon sehr früh darauf trainiert werden, immer nach oben zu schauen und nach vorne zu streben. Auch das ist prinzipiell gar nicht nachteilig, denn es kann natürlich motivieren, mehr aus sich zu machen, wenn man sieht, was andere erreicht haben. Kritisch wird es, wenn Menschen in dem täglichen Überbietungswettkampf zurückfallen und sich abgehängt fühlen. Jeden Tag erleben zu müssen, dass man eher hintere Rangplätze im Kampf um Erfolg, Bildung, Schönheit, Reichtum oder Einfluss einnimmt, kann auf die Dauer unglücklich machen. Ständige Aufwärtsvergleiche bringen uns irgendwann abwärts. Wir vergleichen uns häufiger nach oben, als man zunächst glauben möchte. Meistens geschieht es ganz spontan und oft ist es uns nicht mal bewusst. Eindeutige wissenschaftliche Zahlen dazu existieren zwar nicht, aber man geht heute von einer zweistelligen Anzahl an Vergleichen aus, mit denen wir über den Gartenzaun zum Nachbarn schauen. In einer Welt, die durch digitale Technologien so transparent geworden ist und in der wir über die sogenannten sozialen Netzwerke praktisch alles voneinander wissen, zumindest wenn wir es drauf anlegen, wird der soziale Vergleich fast zum, man könnte sagen, Default Mode, also zum Grundbetriebszustand. Einer niederländischen Übersichtsarbeit zufolge beziehen Menschen heute bis zu 30% ihrer Selbsteinschätzung im Alltag aus Vergleichen zu anderen. Boah. Das klingt sehr anstrengend. Schauen wir uns im Folgenden einmal an, wozu das führen kann. Vergleiche mit anderen können dazu führen, dass wir in die sogenannte Vergleichsfalle tappen. Das geschieht vor allem dann, wenn es uns selbst gerade nicht gut geht oder wenn uns irgendetwas im Leben fehlt. Wenn wir dann andere sehen, die eine, sagen wir, intakte Beziehung haben, die wir selbst so sehr vermissen, oder von einem Job erzählen, den wir uns ebenfalls wünschen, können die Folgen Gefühle von Traurigkeit oder Neid sein. Nichtsdestotrotz können wir uns aus einer solchen Falle in der Regel nach kurzer Zeit auch wieder befreien. Wir gewinnen etwas Abstand und die negativen Gefühle gehen auch wieder vorüber. Je stärker wir uns emotional distanzieren, desto mehr sind wir in der Lage, anderen etwas zu gönnen. Jetzt aber kommt das Aber. Manchmal stoßen soziale Vergleiche nach oben auch längerfristige Veränderungen an, die uns psychisch regelrecht krank machen können. Es kommt zu einer Entzündung der Seele. Und wie Sie wissen, die Mediziner machen es sich gerne einfach und hängen bei Entzündungen gerne die Silbe Itis an ein Wort. Dementsprechend sagt man umgangssprachlich hierzu auch gerne Vergleicheritis. Diese Entzündung äußert sich nicht nur in einer vorübergehend negativen Stimmung, sondern in Form einer anhaltenden Unzufriedenheit und Selbstzweifel. In sozialen Vergleichen fortwährend gespiegelt zu bekommen, dass man nicht ausreicht, führt irgendwann zu schwerwiegenden Enttäuschungen und Minderwertigkeitsgefühlen. junge Menschen kann es sogar in schwere Identitätskrisen stürzen. Motivationsverlust und sozialer Rückzug sind dann die Folgen und im schlimmsten Fall sogar ausgeprägte Missgunst und Hass auf die da oben. Das Fatale dabei ist, wenn die Seele einmal entzündet ist, hört man meist nicht etwa auf mit dem Vergleichen, sondern tut es umso häufiger und immer zwanghafter. Man kann also gar nicht mehr aufhören in der Hoffnung, sich dadurch irgendwie irgendwann besser zu fühlen. Aber dazu kommt es nicht. Stattdessen ist eine weitere Verschlechterung der Stimmung die Folge. Eine Vergleicheritis kann somit in eine Art Teufelskreis münden, aus dem es kaum ein Entrinnen gibt. Kennen Sie aus der griechischen Mythologie noch die Figur der Arachne? Sie erzählt genau diese Entwicklung in Form einer, wie ich finde, bewegenden Geschichte. Arachne war eine äußerst begabte Weberin, eine wahre Meisterin ihres Fachs. Zu ihr kamen Menschen aus aller Herren- und Damenländer, um ihre Handwerkskunst zu bewundern. Aber ihr Ruhm reichte Arachne nicht. Ständig hielt sie Ausschau nach möglichen Konkurrenten, die ihr den Rang ablaufen könnten. Irgendwann begann sie sogar, sich mit der Göttin Athene zu vergleichen, der Schutzpatronin des Handwerks. Arachne fing an zu prahlen und verhöhnte die Schutzgöttin. Alle Warnungen von Boten, doch innezuhalten und zufrieden zu sein mit sich und ihren Fähigkeiten, schlug sie in den Wind. Da bestrafte Athene die Weberin und verwandelte sie in eine Spinne, damit sie und ihre Nachkommen fortan und in alle Ewigkeit als niedriges Tier weben müssen. Und das tun die Arachniden bekanntlich bis heute. Statt sich über ihr Talent und ihre Stärken zu freuen, wurde ihr der Vergleich zum Verhängnis. Er machte sie blind für das eigene Glück und ihr Neid und ihre Überheblichkeit führte dazu, dass sie letztlich alles verlor. Ich denke an diese Geschichte jedes Mal, wenn ich eine Spinne sehe. Aber Spinnen, Kapuzineräffchen und vor allem wir Menschen haben es heute auch nicht einfach. Der Vergleich ist nämlich schwer in Mode. Wir leben in einer Kultur des Komparativs, wie es der Philosoph Ralf Konersmann einmal ausdrückte. Alles liegt heute in einem permanenten Wettstreit untereinander und mit sich selbst. Da ist die Leistung von Führungskräften, die in vielen Unternehmen quartalsweise gemessen und gegenübergestellt wird. Das sind die vielen Politbarometer, die wöchentlich die Beliebtheitswerte von Politikern kontrastieren. Da sind hunderte Bücher und Musikalben, die tagtäglich um die vorderen Rangplätze in Hitparaden streiten müssen, oft schon Wochen vor ihrem eigentlichen Erscheinen. Im Internet finden Sie überall Vergleichsportale, die selbst die banalsten Produkte miteinander vergleichen, wie Schnürsenkel oder Backpulver. Keine Sache scheint mehr einfach nur für sich selbst stehen zu dürfen. Das gilt sogar für meinen Podcast. Ob ich es will oder nicht, bekomme ich ein paar Tage nach Erscheinen dieser Folge von meinem Anbieter die Hörerzahlen im Vergleich zu früheren Folgen. Interessiert mich überhaupt nicht, passiert aber. Hoffentlich entzündet sich nicht meine Seele, wenn sie mal schlechter abschneidet als die Folgen davor. So sinnvoll Vergleiche auch in vielen dieser Bereiche sein mögen, wie immer ist alles eine Sache der Dosis. Heutzutage, und davon bin ich überzeugt, trainieren wir uns ein geradezu inflationäres Miteinandervergleichen an. Und das selbst auf den kleinsten Nebenschauplätzen des Lebens. Kein Wunder, dass wir regelrecht süchtig danach werden und gleichzeitig mehrheitlich chronisch unzufrieden. Irgendeiner ist schließlich immer da, der die Latte noch ein bisschen höher legt. Ganz nach der berühmten Fleischtheken-Mentalität. Darf es noch ein bisschen mehr sein? Das Internet und die sozialen Netzwerke tragen hierzu in eklatanter Weise bei. Sie gewähren uns, wenn wir es denn wollen, rund um die Uhr Einblick in die Häuser, in die Arbeit, in das Privatleben und in die Gedanken- und Gefühlswelt anderer Menschen. Es sind mehrere hundert solcher Insights, die wir heute auf diese Weise pro Tag auf Social Media erhalten. Das Durchscrollen des Newsfeed führt gerade bei jungen Menschen zu ständigem Hinterfragen und Reflektieren, meist ganz unbewusst. Bin ich hübsch genug? Reicht, was ich weiß? Kann ich überhaupt irgendetwas Besonderes? Schon sehr früh spielen Kinder heute nicht mehr auf den Schulhöfen, sondern vergleichen sich. Es geht um die schönsten Fotos, die coolsten Erlebnisse und die meisten Follower. Es ist ein Kampf um die eigene Identität, den man im wohlbehüteten Alter von 11 oder 12 Jahren so eigentlich noch gar nicht führen sollte. In diesem Zusammenhang ist es eigentlich ein Irrwitz, dass wir durch die Reform der Bundesjugendspiele seit 2023/24 das traditionelle Format aufgeweicht haben, um die Kinder vor dem Leistungsdruck eines normierten Wettkampfes zu schützen, Aber gleichzeitig lassen wir sie jeden Tag stundenlang in sozialen Netzwerken völlig allein und aufeinander los, wo sie einen oft ultraharten Vergleichskampf führen müssen. Und glauben Sie mir eins, es hat viel nachhaltigere Wirkung, wenn die Identität bedroht wird und nicht bloß die Siegerurkunde. Die wohl teuflischste Erfindung der sozialen Netzwerke war der sogenannte Infinite Scroll, also die Möglichkeit, im Newsfeed unendlich weit mit dem Finger nach unten scrollen zu können und sich auf diese Weise, wenn man nicht aufpasst, völlig in der Welt anderer verlieren zu können. Den Infinite Scroll hatte die Informatikerin Asa Raskin im Jahr 2006 für Facebook entworfen. Sie sagte damals schon in einem Zeitungsinterview, es sei ein sozialer Feldversuch, von dem sie nicht wisse, wie er ausginge. Heute entschuldigt sie sich in öffentlichen Interviews für ihre Erfindung. In einer Zeitschrift las ich neulich von einer Umfrage, die ergab, dass 85% der Schülerinnen und Schüler in Deutschland heute Angst haben, im Vergleich mit anderen, Achtung, zu dick, zu dumm und zu langweilig zu sein. Es war zugegeben keine wissenschaftliche Studie, daher möchte ich hier vorsichtig bleiben. Aber wenn die Zahl auch nur ungefähr stimmen sollte, halte ich es für eine besorgniserregende Entwicklung. Entzündungen der Seele sind jedenfalls eine häufige Folge von sozialen Vergleichen, auch und vor allem bei denen im Internet. Bei einer Nutzung von mehr als 3 Stunden Social Media am Tag steigt die Depressionsrate auf 22,6% innerhalb des nächsten halben Jahres. Und zwar, Achtung, unabhängig davon, welcher Persönlichkeitstyp man ist. Das hat eine Untersuchung aus Arkansas im vorletzten Jahr an knapp 1000 Probanden gezeigt. Anfällig waren also nicht nur, man sagt, neurotizistischere Personen, die also sowieso schon zu etwas Schwermut und Selbstkritik neigen, sondern alle. Ab einer bestimmten Überdosis sind wir alle gefährdet. Aber ich bin ja Arzt und ich mag keine Entzündungen, zumindest nicht, wenn sie besonders stark sind. Und falls Sie an Vergleicheritis leiden oder einer Vorstufe, möchte ich Ihnen genau deswegen im Folgenden ein paar Behandlungs- und Präventivtipps geben. Sind Sie bereit? Dann lassen Sie uns loslegen. Bewusstwerdung. Der erste Schritt in einem gesunden Umgang mit Vergleichen ist immer die Bewusstwerdung, was man selbst bereits alles hat. Das klingt eigentlich selbstverständlich, ist aber gar nicht so einfach. Es ist nämlich ein typisches Kennzeichen unserer Wahrnehmung, dass sie sich nur auf das richtet, was besonders auffällig in Erscheinung tritt oder was plötzlich wegfällt. Was dagegen so ist wie immer, entgeht unserer Wahrnehmung. So bemerken wir den plötzlichen Hexenschuss am Wochenende, spüren aber nicht, dass wir für den Rest des Jahres gar keine Rückenschmerzen haben. Wir ärgern uns über einen überraschenden Stau auf der Autobahn, machen uns aber dabei gar nicht bewusst, dass wir auf der gleichen Strecke sonst ganz gut durchkommen. In der Psychologie spricht man vom sogenannten Salienzeffekt. Er ist der Grund, warum wir oft gar nicht merken, wie gut unser Leben ist. Denn für etwas, was wir gar nicht wahrnehmen, sind wir natürlich auch kaum dankbar. Wer in seiner Partnerschaft nie schlafraubende Gefühle wie Eifersucht oder Liebeskummer spüren muss, der vergisst oft, wie gut seine Beziehung eigentlich ist. Und wer im Job geachtet und gewertschätzt wird, übersieht schnell, wie fantastisch das Betriebsklima eigentlich ist, in dem er täglich arbeiten darf. Erst das plötzliche Auftreten von etwas Schlimmem sensibilisiert die Wahrnehmung wieder. Zurückblickend erkennt man dann, wie gut der Zustand vorher eigentlich war, den man gar nicht gespürt hat. Vielen meiner Patienten mit einer Krebserkrankung geht es so. Sie erzählen mir oft, wie sehr sie durch ihr Schicksal erkannt hätten, wie kostbar Gesundheit sei. Die Gesundheit, die man vorher hatte, aber nie gespürt hat. Und zurzeit merken wir alle wieder, wie wertvoll Frieden eigentlich ist. Weil ganz in der Nähe am Rande Europas ein schrecklicher Krieg tobt, der uns daran erinnert, was wir Jahrzehnte für selbstverständlich hielten und im Alltag kaum gewertschätzt haben. Machen Sie sich deshalb unbedingt die guten Dinge in Ihrem Leben bewusst, auch wenn sie nicht besonders salient in Erscheinung treten. Freuen Sie sich darüber, dass Sie die meiste Zeit gesund sind. Genießen Sie, dass Sie Freunde haben, denen Sie wichtig sind. Seien Sie dankbar, dass Sie politisch in diesem Land praktisch alles tun und sagen können, was Sie wollen. Das alles und vieles andere ist eben nicht selbstverständlich. Die Bewusstwerdung der guten Dinge im Leben schafft eine wohltuende Distanz zu überzogenen Ansprüchen und Erwartungen. Plötzlich wird klar, dass wir vielen Kleinigkeiten gar nicht wie völlig Verrückte hinterherjagen müssen, da wir das Wesentliche schon haben. Nur wertschätzen sollten wir es hin und wieder. Kritische Prüfung. Der zweite Schritt ist, von seinen negativen Emotionen etwas Abstand zu nehmen, die beim Vergleichen entstehen. Ich verrate Ihnen einen kleinen Trick, der Ihnen dabei helfen kann, sich selbst zu beruhigen, wenn Sie mal wieder mit ansehen müssen, was andere Ihnen voraushaben. Wechseln Sie von Ihren Gefühlen zu einem kühlen Nachdenken, indem Sie sich überlegen, welche Summe an Geld wäre ich eigentlich bereit auszugeben, wenn ich mir dieses Vergleichsobjekt jetzt kaufen könnte. Also das können materielle Güter sein, wie der Swimmingpool des Nachbarn oder sein Segelboot in diesem Swimmingpool, aber auch eine beruflich höhere Position des Kollegen oder den Ruhm, den ein Bekannter auf Social Media genießt. Egal, was wäre es Ihnen finanziell wert, das in gleicher Weise zu haben? Und was müssten Sie gegebenenfalls alles dafür tun, um es zu bekommen? Achtung, jetzt kommt die Neurowissenschaft ins Spiel. Sobald Ihr Gehirn über eine handfeste Geldsumme oder eine konkrete Anstrengung nachdenken soll, denkt es plötzlich viel kritischer und ist nicht mehr so gefühlig. Das sorgfältige Abwägen drängt nämlich den Romantiker in Ihrem Kopf zurück und ruft stattdessen den Kaufmann auf den Plan. Und in diesem Moment werden Ihnen plötzlich ganz von selbst eine ganze Reihe von Nachteilen klar, die mit dem Ziel verbunden wären. Boah, was so ein Segelboot im Unterhalt kostet. Andere Hobbys brauche ich dann nicht mehr. Und wie anstrengend muss es sein, beruflich so unter Druck zu stehen? Ist das ein paar tausend Euro im Jahr wert? Wie viel wertvolle Zeit muss man Bekannter täglich auf Instagram investieren, um seine Follower bei der Stange zu halten? Wäre mir das nicht viel zu anstrengend? Vergessen Sie nicht, das Gras im Garten des Nachbarn mag grüner sein. Aber wahrscheinlich muss er seinen Rasen auch deutlich öfter mähen, regelmäßiger gießen und bei Wind und Wetter pflegen. Fragen Sie sich, ob Sie wirklich bereit wären, das alles auf sich zu nehmen. Und sobald Sie erkennen, dass Sie das eigentlich gar nicht möchten, brauchen Sie sich auch nicht mehr vergleichen. Vielleicht kommen Sie unter dem Strich gar nicht so schlecht weg. Fokus auf sich. Das Verlangen, sich ständig mit anderen vergleichen zu wollen, kann man abschwächen, indem man es mit sich selbst tut. Der dritte Schritt ist also, den Fokus zu wechseln, weg vom Rasen des Nachbarn hin zum eigenen Gestrüpp. Richten Sie hierfür Ihre Aufmerksamkeit einfach mal auf das letzte Jahr und fragen sich, was in Ihrem Garten in dieser Zeit alles gewachsen ist. Beispiel: Wer hat mich alles inspiriert? Wen habe ich Interessantes kennengelernt? Von welchem Unkraut habe ich mich befreien können? Welche Sorgen bin ich endlich losgeworden? Und wo habe ich ganz unerwartet Glück erfahren? Vielleicht, weil irgendeine überraschende Tür in meinem Leben aufsprang. In den meisten Aspekten des Lebens werden Sie höchstwahrscheinlich einen Zugewinn im letzten Jahr feststellen. Man vergisst es nur schnell wieder. Vergleiche mit sich sind genau deswegen viel ermutigender als die mit anderen. Der amerikanische Autor Jordan Peterson drückt es einmal so aus: Vergleiche dich nicht mit jemandem, der heute anders ist als du, sondern vergleiche dich mit dem, der du gestern warst. Und damit diese schönen Erinnerungen nicht verloren gehen, schreiben Sie abends kurz auf. Sammeln Sie das, was Ihr Leben bereichert, in einem kleinen Buch, das Sie immer griffbereit haben. Ich hatte mal eine Studentin, die sich selbst gerne SMS-Nachrichten schrieb, wenn ihr etwas Gutes widerfuhr. Kein Witz. Auf diese Weise ging nichts verloren und war bequem verfügbar, wenn ihr Gedächtnis sie mal im Stich ließ. Das fand ich sehr clever. Also bleiben Sie aufmerksam. Sie werden recht schnell erkennen, dass Sie wahrscheinlich mit den meisten Entwicklungen in Ihrem Leben ganz zufrieden sein können. Oft liegen sie uns sogar zu den eigenen Füßen. Aber wir konnten sie nicht sehen, weil wir die ganze Zeit zur Seite geschielt haben. Konzentrieren Sie sich auf Ihren eigenen Weg. Dann brauchen Sie auch keinen Vergleich fürchten. Der amerikanische Schauspieler Marlon Brando sagte einmal passend dazu einen sehr schönen Satz, der der Weisheit eines antiken Philosophen in nichts nachsteht. Wenn du auf deinem eigenen Weg gehst, kann dich niemand überholen. Reizkontrolle. Wenn Ihre Entzündung nach den soeben genannten drei Strategien etwas abgeklungen ist, sollten Sie noch etwas tun, um sich, sag mal, präventiv vor der nächsten Vergleicheritis zu schützen. Mit anderen Worten, beugen Sie vor. Ein typischer Ratschlag eines Mediziners. Die Prophylaxe heißt Reizkontrolle. Gemeint ist, künftig Situationen zu vermeiden, die Sie automatisch in einen Vergleich zwingen. Halten Sie im analogen Leben beispielsweise eine gesunde Distanz zu Menschen, die Ihnen permanent ein perfektes Musterleben aufdrücken. Und entfreunden Sie sich digital nötigenfalls von Menschen, denen es in Ihren Postings nur darum geht, sich selbst zu überhöhen. Ich weiß, dass das hart klingt, aber es ist manchmal die einzige Möglichkeit, nicht alles so nah an sich heranzulassen. Suchen Sie stattdessen Kontakt zu Menschen, die Sie nicht ganz so ernst nehmen und über eigene Fehler und nicht erreichte Ziele lachen können. Das sind meist die besseren Vorbilder. Auch wenn wir alle das Internet lieben, halte ich es für wichtig, dass wir unser Verhalten kontrollieren. Jede digitale Technologie zielt im Kern nämlich nur darauf ab, an jeder virtuellen Ecke Bedürfnisse und Begehrlichkeiten zu wecken. Hinter jedem Klick lauert ein neues, erstrebenswertes Ziel, bei dem man sich insgeheim fragt, warum habe ich das eigentlich nicht? Daher kann es immer wieder heilsam sein, Abstand zu nehmen und zur Ruhe zu kommen. Nicht ständig zu sehen, wie erfolgreich andere ihr Leben meistern, was sie alles erreichen, was sie können, was sie schaffen. Das reduziert das ständige Vergleichen. Es gilt der alte Satz, was ich nicht weiß, macht mich auch nicht heiß. In einer Arbeit aus Dänemark sollten 1095 Freiwillige nur eine Woche auf Social Media verzichten. Die Lebenszufriedenheit stieg nach dieser kurzen Zeit, und zwar bei allen. Die Studie ist kein Einzelfall. In einer weiteren Arbeit, einer Arbeitsgruppe aus Bochum an 286 Teilnehmern, etwa 4 Jahre später, die nur schlappe 20 Minuten pro Tag auf Facebook verzichten sollten, zeigte sich ein signifikanter Rückgang depressiver Symptome und eine Steigerung des Wohlgefühls. Sogar das Rauchen nahm ab, vielleicht weil es den Stress reduzierte, nicht mehr mit anderen in einem gefühlten Wettbewerb stehen zu müssen. Was mir persönlich hilft, wenn ich drohe, im medialen Druck völlig aufgerieben zu werden, ist viel freie Natur. Klettern in den Bergen, Wandern im Wald oder Bootfahren an der Küste. Alles offline, wohlgemerkt. Dann versiegen sämtliche Quellen, die mir die nächsten Flöhe ins Gehirn setzen. Im Wald gibt es keine Vergleichsportale, keine Rankings und auch keine Wettkämpfe. Es gibt auch keinen Garten des Nachbarn, in den ich neidisch schauen könnte. Es gibt nicht mal eine Supermarktkassenschlange. Die Magie der Natur liegt darin, frei zu werden von gedanklichen Zwängen sozialer Spielregeln, die den Rest des Tages heute eine so große Rolle spielen. Und weil ich nicht vergleiche, fällt das permanente Hinterfragen, Prüfen und Bewerten weg. Alles, was zählt, ist dieser Augenblick und ich mittendrin. Nichts kann so gut vor seelischen Entzündungen schützen. Der Lohn der Mühen ist etwas ganz Wundervolles, nämlich ein Gefühl der sogenannten Selbstgenügsamkeit. Gemeint ist ein inneres Suffizienzgefühl, also eine Lebenszufriedenheit, die dadurch zustande kommt, dass man sich selbst und sein Leben für völlig ausreichend hält und im Vergleich mit anderen nicht sofort in Minderwertigkeitsgefühle abrutscht. Selbstgenügsam zu sein bedeutet, barmherzig zu bleiben mit der eigenen Biografie und mit dem, was man geschafft hat oder eben nicht. Sobald wir unsere eigene Unvollkommenheit annehmen und die Tatsache, dass wir auch dann wertvoll sind, wenn wir nicht auf Platz 1 irgendeiner Hitparade stehen, erst dann können wir dem Stress des täglichen Wettbewerbs und der sozialen Überlebenskämpfe entgehen. Und das Schöne ist, sobald uns das gelingt, sind wir auch nicht mehr so neidisch auf andere, sondern sind zu einer echten Mitfreude in der Lage. Im Sanskrit gibt es hierfür den Begriff der Mudita, der in der buddhistischen Lebensweise eine große Rolle spielt. Übersetzt bedeutet Mudita so etwas wie von Herzen freuen für einen anderen Menschen. Also ein Gefühl, das man empfindet, wenn andere Glück, Erfolg oder Liebe erleben. Aber nicht als lobende Anerkennung, sondern als emotionale Mitfreude tief in seinem Inneren. Ein schöneres Geschenk können sie anderen und sich selbst kaum machen. Eine Wahrheit, die in einer Welt ständiger Vergleiche oft verloren geht. Und sie lautet, die meisten Dinge tragen ihren Wert in sich selbst Und es braucht keinen Vergleich, um sie wertzuschätzen. Tun wir es doch, produzieren wir Hitparaden, bei denen nur der Spitzenplatz gewinnt. Alles andere avanciert zum Verlierer. Wer jeden neuen Streifen im Kino mit seinem absoluten Lieblingsfilm vergleicht, wird an keinem Kinoabend seine Freude haben. Wer die neue Arbeitsstelle der alten gegenüberstellt, die man vielleicht schmerzlich verlor, wird sich möglicherweise eine Chance vergeben, wieder glücklich zu sein. Und wer sein selbstgekochtes Abendessen an dem Dinner im Sterne-Restaurant von letzter Woche misst, wird sich vermutlich selbst den Geschmack verderben. Der Vergleich ist der Tod eines jeden Glücks, wie es der dänische Philosoph Søren Kierkegaard einmal sinngemäß formulierte. Noch gravierender verhält es sich mit unseren Mitmenschen. Jede Frau und jeder Mann hat bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten, die sich nicht an anderen messen lassen. Sie stehen für sich, genauso wie sie sind. Wenn es uns nicht gelingt, das in einer Person zu sehen, kann das auf der Beziehungsebene schnell ins Chaos führen. Stellen Sie sich vor, Sie sind seit kurzer Zeit Single und lernen jemand Neuen kennen. Dann wären Sie schlecht beraten, wenn Sie Ihre Erwartungen an diesen Menschen von Ihrem letzten Partner abhängig machen würden. Vergleiche mit alten Beziehungen sind in einer neuen Beziehung völlig unangemessen. Wenn Sie mir nicht glauben, probieren Sie es aus. Wenn Ihre Verabredung Ihnen beim ersten Date etwas von sich erzählt, dann antworten Sie mit Rangplatzaussagen wie: Oh, meine Ex konnte auch ziemlich gut kochen, da liegt die Messlatte schon ziemlich hoch für dich. Oder: Hey, du erinnerst mich voll an meine Mama, du hast die gleiche Frisur wie sie. Es wird vermutlich kein zweites Date geben, aber beschweren Sie sich nicht bei mir, ich hab's Ihnen ja gesagt. Die Wahrheit ist doch folgende: Jeder Mensch trägt einen Wert in sich. Und zwar völlig unabhängig davon, was er kann oder was er erreicht, und auch völlig unabhängig davon, was andere können und andere erreichen. Lassen Sie uns das nicht übersehen in dieser etwas verrückt gewordenen Welt, in der heute derjenige die meiste Aufmerksamkeit bekommt, der am schrillsten und lautesten auftritt. Und lassen wir uns die Kunst nicht verlernen, den Wert, den jeder Mensch in sich trägt, auch wertzuschätzen. Je jünger die Menschen sind, desto wichtiger ist es, dass wir ihnen dieses Geschenk machen. Denn nur so entsteht ein echtes Selbstvertrauen, das nicht von ständigen Vergleichen oder Rangplatzierungen abhängig wird, sondern von einer tief empfundenen Überzeugung gekennzeichnet ist. So wie ich bin, bin ich okay. Ich möchte Ihnen passend dazu zum Schluss ein uraltes japanisches Märchen erzählen. Ich habe die Geschichte hier etwas gekürzt, falls Sie sie mit der Originalgeschichte vergleichen wollen. Aber eigentlich sollen Sie ja gar nicht mehr vergleichen. Also lassen Sie sie einfach auf sich wirken. Es war einmal ein Steinmetz, der am Fuß eines hohen Berges saß und Steine aus dem Fels hieb. Er fror etwas im Schatten und dachte sich: Mensch, die Sonne müsste man sein. Sie wirft Licht auf das ganze Land und überstrahlt alles mit ihrer Wärme. Doch auf einmal zog ein großes Gewitter auf und ein dichtes Band an Wolken schob sich vor die Sonne, so dass es auf einmal ganz dunkel wurde. Da dachte sich der Mann: Eine große Wolke müsste man sein. Sie ist letztlich viel mächtiger als die Sonne, weil sie vollständig verdecken kann. Er schaute den Wolken nach, wie sie über den Himmel trieben, und sah, dass sie an den Berg stießen, an dessen Fuß er saß. Dort brachen sie an der Spitze auseinander und schütteten literweise Regen aus. Danach waren die Wolken ganz klein und im Dunst kaum noch erkennbar. Da dachte sich der Steinmetz: Ein Berg müsste man sein. Er ist so stark, dass er die Macht selbst der dunkelsten und größten Wolken brechen kann. Sie zerschellen an ihm und vergehen. Und auf einmal hörte er, wie ein anderer Steinmetz ein paar hundert Meter weiter entfernt von ihm Steine aus dem massiven Fels haute, den er vorher noch für seine Unverwundbarkeit bewundert hatte. In diesem Moment begriff er, wie mächtig er selbst eigentlich als Steinmetz war, der sogar Felsen bearbeiten konnte. Voller Einsicht und Dankbarkeit wünschte er sich, genau der zu sein, der er längst schon war. Liebe Steinmetzinnen und Steinmetze, auch nach meinem Podcast werden Sie und ich uns weiterhin miteinander vergleichen. Und das ist auch okay so, es ist menschlich, manchmal auch notwendig. Aber passen wir auf vor einer Überdosis. Wer seinen Selbstwert aus dem Vergleich zu anderen bezieht, wird nie an einen Punkt gelangen, an dem er wirklich glücklich ist. Ein Sprichwort lautet, wem nichts genug ist, dem ist genug zu wenig. Er wird umso mehr Enttäuschungen und Minderwertigkeitsgefühle erleben, je weiter die gefühlte Position in der Vergleichstabelle vom theoretischen Spitzenplatz abweicht. Daher kann es viel besser sein, gar nicht erst jeden Wettkampf zu führen. Und seien wir doch mal ehrlich, den Kampf um die Pole Position können wir eh fast nie gewinnen. Ein Freund sagte neulich mal zu mir, du sei sicher, bei allem, was du tust, lebt 8000 Kilometer weiter in China ein 12-jähriges Mädchen, das kann's besser als du. Ich musste lachen, als ich das hörte, aber es ist was Wahres dran. Also lassen Sie nicht zu, dass sich Ihre Seele entzündet, weil Sie sich ständig mit anderen vergleichen und mit ihnen messen. Bleiben Sie bei sich. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht so viel über den Gartenzaun, sondern mehr auf Ihre eigenen Früchte und Ihr eigenes Gemüse. Und falls Sie doch mal jemanden neben sich erspähen, der gerade eine ganz besonders süße Weintraube zu genießen scheint, während Sie gefühlt noch an einer Gurke herumknabbern, seien Sie kein unzufriedenes Kapuzineräffchen. Tauchen Sie Ihr Gemüse ordentlich in Mudita. Vertrauen Sie mir. Im direkten Vergleich schmeckt diese Form der Mitfreude noch süßer als die Traube des Nachbarn.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.